Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Im Glauben wachsen. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit der Frage, wie unsere Beziehung zu Gott wachsen und stärker werden kann. Die Lektionen laden uns ein, durch Gebet, Bibelstudium und Vertrauen neu in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben und auch in Herausforderungen im Glauben standhaft zu bleiben. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuseher, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und bei unserem Gespräch Anteil nehmt, zuhört und mitdenkt. Und wir sind wieder eine kleine Runde, Sarah, Thomas, Josef und ich. Und wir werden gemeinsam über das Wort Gottes, über die Bibel nachdenken. Bevor wir das machen, werde ich noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, wir glauben, dass dein Wort, die Bibel, ein total wichtiges Buch ist. Es ist nicht irgendein Buch. Es ist vom Heiligen Geist eingegeben, inspiriert. Und so bitte ich dich, dass du auch unsere Gedanken erleuchtest, wenn wir jetzt über dein Wort nachdenken. Segne uns dabei und auch unsere Zuseher und Zuhörer. Ich möchte dir dafür danken. Amen.
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 Die Bibel. Also wie ich gesehen habe, das wird unser Thema sein, habe ich mich gefreut, weil das ist ein gutes Thema. Was gibt es an besseren Themen? Die Bibel ist so oft übersetzt worden, in mehr Sprachen als jedes andere Buch. So viel gedruckt worden. Die Auflagen sind auch heute noch in Millionenhöhe. Manche Menschen im Laufe der Jahrhunderte sind für die Bibel gestorben. Warum ignorieren heute viele Menschen die Bibel, wenn das doch so ein wichtiges Buch ist?
Es gibt zu viele Alternativen.
Ja, leider.
Ja. Wahrscheinlich müssen die Statistiken nochmal aktualisiert werden. Ich vermute, dass fast jeder eine Bibel hat. Übers Internet hat man auf jeden Fall Zugriff drauf, in verschiedensten Versionen sogar. Das ist durchaus möglich, dass manche vielleicht auch neugierig lesen, aber vielleicht auch viele gar nicht wissen, wie sie am besten die Bibel lesen sollen. Vielleicht haben sie es auch schon mal ausprobiert und von vorne gelesen im Alten Testament oder gar im Neuen Testament und dann treffen sie gleich auf irgendwelche Namen und Zahlen und dann legen sie es wieder auf die Seite. Ja, vielleicht ist das mit ein Grund.
Es gibt auch Menschen, die einfach die Bibel ablehnen.
Die so vom Prinzip her.
Vom Prinzip her. Ich habe einen ganz lieben Bekannten, mag ihn gern. Ich habe sie gut befreundet, der aber leider nicht gläubig ist. Und der hat die Bibel gelesen. Innerhalb von 6 Wochen. Also ich muss gestehen, ich brauche immer ein bisschen länger.
6 Wochen, nicht schlecht.
Innerhalb von 6 Wochen hat er die ganze Bibel gelesen und er hat mir gesagt, da steht nichts drin, was wichtig wäre. Und ich denke mir, nun ja, ich kenne dich, aber mir gedacht, du hast nichts erwartet, du hast nichts gesucht und das hast du gefunden. Also es hängt vielleicht auch damit zusammen, wenn man nicht will, kann man auch nichts, wird man auch nichts drin finden. Ja. Wenn ich es lese wie einen Roman, dann gibt es bessere wahrscheinlich.
Mich würde jetzt interessieren, und das ist jetzt eine persönliche Frage, wie studiert ihr eure Bibel gerade jetzt so im Moment? Da gibt es ja auch verschiedenste Zugänge und Überzeugungen und jeder macht das anders und alles sind legitime Methoden. Mich würde interessieren, wie ihr das jetzt macht.
Also ich bin immer wieder mal dabei, die Bibel komplett durchzulesen. Bin jetzt gerade wieder dabei. Ich nehme einfach die Zeit. Habe jetzt nicht vor, innerhalb von einem Jahr das durchzulesen. Das ist manchmal auch zu viel Stoff, sondern einfach so, wie viel ich schaffe. Manchmal nur ein paar Verse und denke drüber nach. Und bin jetzt wieder im Lukas-Evangelium angekommen und nehme einfach dann diese Geschichte. Ich lese sie, ich habe ein paar Stifte dabei, meine Bibel ist recht bunt. Ja, sieht fast aus wie so ein Malbuch hier.
Meine auch.
Ja, wo ich mir dann das Wichtigste markiere. Mit Gelb mache ich immer meine Stichworte und orange habe ich Namen. Und wenn ich eine Verheißung finde, mache ich sie bei mir grün. Und wenn ich eine Aufforderung finde, mache ich bei mir blau. Wenn ich eine Aussage über Gott finde, dann mache ich sie bei mir rot. Und so wird meine Bibel ziemlich bunt. Und das ist dann bewusst auch. Also ich nehme bewusst jedes Wort und versuche es auch zu verstehen. Und manchmal vergleiche ich dann einfach auch. Ja, dann nehme ich habe jetzt hier die Schlachter, ich habe manchmal auch die Elberfelder dazu, schaue auch manchmal im Urtext nach. Das sind ja auch die Möglichkeiten. ja, so gehe ich ran. Ja.
Ich habe auch immer meine Buntstifte rechts von mir da liegen. Mhm. Ich meine, ich habe schon viel angestrichen, aber es gibt dann doch immer wieder einen neuen Text, der mir ins Auge springt oder eine Formulierung, weil ich sage, na, das muss ich auch noch irgendwie markieren. Ich habe da so mein eigenes Farbsystem auch. Ja. Wie macht ihr das?
Bei mir ist es unterschiedlich. Mhm. Also ich arbeite auch mit Farben und mit Notizen in meiner Bibel. Mhm. Eine Notiz, die bei mir sehr häufig vorkommt, ist Lied, dass ich mir einen Vers schreibe, Lied, wenn ich ein Lied dazu kenne, eine Vertonung. Und ich nehme mir auch ab und zu einzelne Bibelbücher vor, nicht chronologisch. Mhm. Und manchmal nehme ich auch Geschichten, die ich vom Aspekt der Pädagogik her betrachte, wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen, oder auch geschichtliche Abschnitte, die mich auch sehr interessieren. Und ich meine, durch die Sabbatschullektion gibt es auch schon eine gewisse Vorgabe, was wir studieren. Mhm. Das hat auch einen Platz in meinem Leben und in meinem Alltag.
Und das heißt, du hast immer so Gesichtspunkte, ja, unter denen du, genau, ein Buch, einen Abschnitt, ja, oder zu passend zur Lektion versuchst, ja, da die Bibel mitzustudieren.
Genau. Und die Bibel hat ja, und es braucht einen nicht erstaunen, zu allen Themen des Lebens etwas zu sagen. Sei es das Wirtschafts- oder Berufsleben, sei es pädagogische Themen, sei es Geschichtliches, sei es Herzensbildung, sei es Prophetie, Vorhersagen und ihre Erfüllung. Also es Umgang mit Geld, was du auch nimmst. Die Bibel hat zu allem etwas zu sagen.
Also ich mache morgens meine Lektion. Mhm. Damit hat man natürlich schon mal einen gewissen Abschnitt, den man regelmäßig studiert oder eben ein bestimmtes Thema, wie es jetzt ist. Und dann lese ich aber zusätzlich morgens auch nochmal einen kleinen Abschnitt im Neuen Testament. Und abends eigentlich nochmal im Alten Testament so ein
Abschnitt. Also, dass beides zu, genau, seinem Recht kommt.
Sodass ich dann am 31.12. wieder alles gelesen habe. Mhm. Also eigentlich mache ich schon seit einigen Jahren, dass ich einmal im Jahr die ganze Bibel durchlese.
Mhm. Ist ein guter Vorsatz, klar. Ich liebe es, wenn ich so mir Details zu einem Text anschaue und dann öffne ich das Bibelprogramm am Computer und schaue nach einem Wort und vergleiche mit anderen Vorkommnissen. Und da habe ich ein bisschen manchmal die Sorge, dass ich zu detailverliebt bin und nicht weiterkomme und irgendwo da hängen bleibe. Und so habe ich mir vor einigen Monaten, das war also nicht zu Jahresbeginn, sondern davor schon vorgenommen, na, ich muss jetzt wieder mal die ganze Bibel von A bis Z, von 1. Mose bis Offenbarung 22 durchlesen. Und es ist mir jetzt gerade die letzten Tage so gegangen, da lese ich eine Geschichte der Samuel und dann denke ich mir, ich kenne die Geschichte ganz genau. Ich weiß, was in den nächsten paar Versen kommen wird. Mhm. Und manchmal passiert es mir auch, dass, obwohl ich das schon viele Male gelesen, genau, habe, dass dann wieder ein neuer Aspekt da ist, den ich irgendwie in der Vergangenheit nicht wahrgenommen habe oder zumindest mir nicht gemerkt habe. Okay, ich schlage vor, dass wir uns ein paar Bibeltexte anschauen und drüber Gedanken machen. Der erste Text in unserer Lektion, das ist Klagelieder Kapitel 3, die Verse 22 und 23. Das ist ein Bibelbuch, das wir nicht jeden Tag aufschlagen. Und darum habe ich gesagt, den Text müssen wir lesen, der ist auch schön zu lesen. Josef, darf ich dich bitten, uns das vorzulesen? Klagelieder 3, 22 und 23.
Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß.
Wann ist denn dieses Buch, aus welchem Anlass heraus ist denn dieses Bibelbuch geschrieben worden?
Ja, wir haben hier Jeremia, und er ist ja so der letzte Prophet von Jerusalem. Das heißt, er sieht, wie die Stadt untergeht. Er hatte immer noch gehofft, dass auch der König zur Vernunft kommt und nicht so rebellisch ist, ja, und dass sich das irgendwie abwenden lässt. Aber leider ist es dann doch passiert. Und die Babylonier haben hier Jerusalem erobert und dabei ist auch der Tempel dann zerstört worden. Und das ist der Anlass, warum er dann diese Klagelieder schreibt. Er klagt quasi darüber und es ist interessant, diese Verheißung hier. Also ich sehe es als Verheißung. Ich habe es bei mir sogar auch rot markiert, ja, dass ich sehe, so
ich ist auch
Gott.
Markiert.
Ja, so ist Gott. Er ist so, dass er tatsächlich auch bei all dem, was hier passiert ist, was er zugelassen hat, trotzdem auch seine Gnade noch da ist. Ja, Gnadenserweise des Herrn sind, sagt er hier.
Also wenn man da liest, das ist schon eine traurige Geschichte, so richtig deprimierend und plötzlich tauchen diese positiven Verse hier auf. Ich wundere mich, ne? Die Situation ist ja gar nicht so schön. Und trotzdem erinnern diese Verse, die wir jetzt gelesen haben, an etwas total Positives und es wird was Wichtiges über Gott ausgesagt. Wenn ich jetzt in einer misslichen Situation in meinem Leben stecke, kann es genauso passieren, dass ich dann plötzlich zu so einem Vers komme, der mich wieder irgendwo motiviert, ermutigt und irgendwo Hoffnung auch gibt in meinem Leben. Die Lektion betont jetzt auch, dass Satan ganz besonders gegen dieses Bibelbuch ankämpft. Er mag es gar nicht. Ja, warum ist das so? Warum mag Satan die Bibel nicht?
Sie reißt ihm die Maske vom Gesicht.
Ja, die Bibel deckt im Grunde seine Machenschaften auf. Ja, wir haben hier Blick auch hinter die Kulissen in gewisser Weise. Und das ist klar, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, mit Gott beschäftigt, eine Beziehung mit Gott kommt, auf der Seite Gottes steht, dann hat halt Satan verloren. Und er will halt das. Und da sitzt er seine Mittel dran und seine Helfer dran, damit wir abgelenkt sind, damit wir gar nicht erst dazu kommen, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen.
Ja. Allein dieser Text in den Klageliedern hier, der zeigt ja Gottes Wesen. Güte, Vergebung und Treue wurde hier auch erwähnt. Und wenn Satan quasi so eine schlechte Karikatur von Gott malt und die Bibel aber das Gegenteil sagt, ja, dann hat er Anlass, sich darüber zu fürchten. Weil die Bibel zeigt, wie Gott ist und stellt seine Liebe dar. Und Satan möchte das verwischen und ins Gegenteil verdrehen.
Ja, er verzerrt das. Ne?
Ja.
So Karikatur ist ein gutes Wort wahrscheinlich dafür. Ne? Ich habe noch ein Argument.
Die unterschiedlichen Charaktere werden hier wirklich sichtbar.
Ich habe noch ein Argument. Ich glaube, er hasst die Bibel, weil sie auch sein Ende aufzeigt. Und das will er nicht wahrhaben. Wie versucht Satan uns von der Bibel eigentlich fernzuhalten? Was macht er, um uns unsere Gedanken auf andere Dinge zu lenken? Also wenn wir durchschauen, wie er arbeitet, können wir wahrscheinlich dagegen wirken. Das ist so der Hintergrund meiner Frage. Ne? Also wie versucht Satan uns von der Bibel fernzuhalten? Was macht er da?
Ja, ich muss da so ein bisschen an das Gleichnis denken, was Jesus erzählt von dem Seemann. Und der Same ja auch auf verschiedene Böden fällt. Und natürlich, klar, wenn erstmal gar kein Interesse da ist, ja, dann hat ja Satan schon gewonnen. Aber es gibt dann eben auch diesen Boden mit den Steinen. Ja, oder auch diese dornigen Dinge, die unseren Alltag bestimmen, wo wir oft auch abgelenkt sind, wo oft Dinge dazwischen kommen. Und es ist klar, wenn dann jemand nicht einmal sich die Zeit nehmen kann dafür oder sich nicht die Zeit dafür nimmt, dann hat er ja schon gewonnen. Das ist wahrscheinlich so die Hauptsache, dass man sich die Zeit nimmt. Und selbst wenn man sich dann die Zeit nimmt, dass nicht da eine Ablenkung dazwischen kommt.
Oder sehr oberflächlich bleibt.
Ja, richtig. Oder dass man so nach dem Motto, jetzt habe ich ja meine Pflicht erfüllt. Jetzt habe ich den.
Kann ich abhaken.
Ja, meinen Text gelesen, den Kalenderzettel gelesen, jetzt habe ich meine Andacht gemacht. Und es geht ja um mehr. Es geht ja hier darum, das ist der Liebesbrief Gottes. Und wir bekommen hier ein großes Privileg und ein großes Geschenk.
Eine seiner Taktiken, finde ich, ist auch, dass wir, wenn wir Texte nicht verstehen, daran ein bisschen verzagen oder zweifeln, weil wir natürlich uns wünschen, dass wir das Wort sofort verstehen. Ich erinnere mich, als Kind hatte ich mir auch vorgenommen, die Bibel ganz durchzulesen. Und ich habe das auch so gehandhabt, dass ich mir immer ein bestimmtes Bibelbuch ausgesucht habe. Ich weiß nicht mehr, ob mir damals das jemand empfohlen hat, aber ich habe mir dann vorgenommen, jeden Vers, den ich nicht verstehe, daneben mache ich mit Bleistift ein Fragezeichen. Und ich habe diese Bibel noch. Es war eine Lutherbibel. Und es sind sehr viele Fragezeichen drinnen. Manche haben sich im Laufe der Jahrzehnte geklärt, aber manche auch noch nicht. Und ich denke, diese Beständigkeit, dass wenn man Dinge nicht versteht, dass man es dann nicht zur Seite legt und sagt, ach, das hat eh keinen Sinn, ich kann das nicht begreifen, das ergibt für mich keinen Sinn. Und das ist so kompliziert, danach zu forschen und das herauszufinden, was da wirklich gemeint ist. Und diese Ausdauer und die Beständigkeit einfach aufzubringen, ja, da gibt es etwas dahinter und ich forsche weiter oder so. Auch in Gemeinschaft mit anderen, das finde ich auch sehr hilfreich, wenn man die Bibel gemeinsam studiert. Da kommt man auch auf andere Gedanken noch, die man selber nicht hatte. Aber ich glaube, das ist eine Methode Satans, dass wenn wir Dinge nicht verstehen, dass wir dann den Mut verlieren, da weiter zu forschen.
Also mir geht es auch so, in jedem Sabbat-Schulgespräch, nicht nur da in unseren Runden, sondern auch in der Gemeinde, es gibt immer irgendeinen Gedanken, wo ich sage, der gefällt mir eigentlich gut. Den hätte ich so selber nicht gedacht, sozusagen. Mhm. Ich schlage vor, schauen wir ins Neue Testament. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Und wir lesen da 15, 16 und 17. Ich habe mir das immer so gemerkt, 3, 16, das ist ein guter Text, nicht im Johannesevangelium, aber auch bei Paulus hier im 2. Timotheusbrief zu einem anderen Thema. Aber wir wollen den ganzen Abschnitt lesen. Thomas, darf ich dich bitten, Kapitel 3, 15, 16 und 17.
Genau, 2. Timotheus 3, Abvers 15. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung und der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet.
Okay, das ist so ein ganz grundlegender Abschnitt, wo es um die Bibel halt geht und die Wichtigkeit. Was erfahren wir in diesem Textabschnitt über die Entstehung der Bibel? Wie ist die Bibel entstanden? Was sagt Paulus da?
Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Mhm. Das heißt, das ist nicht, dass der Mose gute Ideen hatte oder auch andere spätere Schreiber dann, sondern von Gottes Geist bewegt, sage ich jetzt mal. Wir glauben ja nicht an eine wörtliche Inspiration, aber vom Gottes Geist bewegt haben Menschen in ihrer eigenen Sprache, in ihrer eigenen Ausdrucksweise dann diese Gedanken von Gott niedergeschrieben. Also, und deshalb merkt man ja eben auch, dass von Deckel zu Deckel, wie der Heinz immer so schön sagt, von Deckel zu Deckel irgendwie der gleiche Geist herrscht, obwohl da eineinhalb Jahrtausende dazwischen lagen und über 60 Schreiber dran gearbeitet haben.
Ich schreibe mir da auch Dinge in meiner Bibel dazu. Ich habe mir da vor vielen Jahren schon dazu geschrieben. Da steht Theopneustos. Theos ist das Wort für Gott. Pneustos ist verwandt mit Pneuma. Das ist der Geist, auch der Heilige Geist. Ja. Also von Gott eingehaucht, sagt er. Und die lateinische Vulgata hat es so übersetzt, Divinitus Inspirata, also göttlich inspiriert. Ja. Also der Ursprung ist göttlich. Das haben nicht Menschen erfunden, wie Petrus danach sagt, sondern das kommt von Gott. Ich stelle noch eine Frage. Wozu dient jetzt diese Bibel? Schauen wir da in den Vers 16 hinein.
Haben wir sogar schon Vers 15 den Hinweis, das ist eine Kraft. Ja? Ja. Sie macht weise, sie unterweist und führt schließlich zum Glauben und dadurch zur Erlösung, zur Errettung. Und natürlich, die Schrift hat eine Macht, ja, eine Kraft und eine Macht zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung der Gerechtigkeit. Mit dem großen Ziel, nicht nur in diese Beziehung mit Gott zu kommen und Gott besser kennenzulernen, sondern letzten Endes auch in dieser Beziehung mit ihm zu bleiben und verwandelt zu werden. Mhm.
Ich habe da in der Elberfelder, ich glaube, ich bin der Einzige in der Runde heute mit einer Elberfelder Bibel. Ich schaue da jetzt noch einmal zum Beginn von Vers 16. Bei mir steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und wahrscheinlich steht es bei euch ähnlich drin.
Ganz genau.
Allerdings habe ich da jetzt noch eine Fußnote und da steht, andere übersetzen, alle von Gott eingegebene Schrift ist dem nützlich und so weiter. Wenn ich das so übersetzen würde, was ich nicht bevorzuge, ja, was würde denn das heißen? Naja, alle von Gott eingegebene Schrift ist auch und so weiter.
dass nicht zwingend die ganze Bibel von Gott eingegeben ist und dass es vielleicht auch anderes gibt.
Das heißt, es würde in der Bibel einen göttlichen Teil geben und es gibt dann, wenn ich das Wort wörtlich so übersetzen würde und auch so vertreten würde theologisch, da gibt es nicht nur den göttlichen Teil, sondern dann auch noch so einen menschlichen Teil in der Bibel. Und der ist natürlich dann nicht autoritativ, weil er menschlich ist. Also warum ist es wichtig, dass wir ihn betonen, dass wirklich die ganze Schrift von Gott eingegeben ist?
Im Grunde ist es die Herausforderung für den Menschen, jetzt zu entscheiden, was ist jetzt göttlich und was ist menschlich. Nach welchen Kriterien will man da vorgehen? Ja, ich meine, gut, wenn jetzt Paulus da an seinen Timotheus schreibt, bringen wir auch den Mantel mit. Das ist das ein Text. Ne? Ist das auch inspiriert und so? Ich meine, letzten Endes, wenn dann der Mensch, darauf wird es dann hinauslaufen, ja, man spricht auch von einer historisch-kritischen Theologie, wo es dann darauf hinausläuft, dass sich der Mensch über die Schrift stellt und dann am Ende halt entscheidet. Und da gibt es dann auch bunte Bibeln, wenn man so will, ja, wo dann halt markiert wird, das ist jetzt vielleicht noch göttlich und das vielleicht nicht. Und am Ende unterm Strich, ja, was ist dann überhaupt noch göttlich? Vielleicht sind es ja alles nur Ideen, die die Menschen haben. Hier kommen wir dann eigentlich dahin, dass es auch ein unterschiedliches Inspirationsverständnis gibt. Da gibt es verschiedenste. Ja, manche zählen da 5, manche zählen 7, manche zählen 12 verschiedene Verständnisse von Inspiration. Wir haben gute Gründe, dass die Bibel kein Diktat ist. Sonst wäre es auch vom Urtextstil alles einheitlich. Das ist halt nicht der Fall. Und wir haben auch gute Gründe, die Bibel nicht einfach nur wie eine Idee zu sehen, die ein Mensch hatte, sondern wir sehen schon Gott auch ganz aktiv am Wirken. Er beruft Menschen, er gibt ihnen Offenbarung, er gibt ihnen Träume, er gibt ihnen Visionen. Und die Menschen schreiben das auf. Und während sie schreiben, wacht Gott darüber durch seinen Heiligen Geist.
Ja. Also nicht die Privatmeinung von einzelnen Schreibern, die sich da widerspiegelt, sondern das ist wirklich das, was der liebe Gott will und sagen will und uns mitteilen möchte.
Ich meine, wir heben wichtige Dokumente sehr sorgfältig auf in unserem Leben. Und man kann sagen, das ist wirklich das Dokument von Gott, das er uns hinterlassen hat. In der Anfangszeit auf mündliche Art und Weise. Es ist dann später verschriftlicht worden und auch eben in viele Sprachen übersetzt worden. Und ich denke, es ist ein Gesamtdokument. Ja. Und von diesem Gesamtdokument sollen wir nichts wegstreichen, nichts hinzutun. Und wir sollen alles als wichtig erachten und als verbindlich.
Im Freitagabschnitt in der Anmerkung war so ein Satz oder ein Teilsatz, wo ich mir gedacht habe, der gefällt mir, den habe ich mir da auch markiert. Die Bibel, sagt dieser Satz, sind Worte direkt aus dem Herzen Gottes. Also der hat mir gefallen, der Satz wieder.
Und vielleicht noch ein Gedanke, weil du gesagt hast, dass der Paulus schreibt wegen dem Mantel. Möglicherweise ist auch das eigentlich gar nicht so unwichtig, weil es zeigt, selbst ein Paulus, der von Gott so eingesetzt wurde, von Gott so gesegnet wurde und so weiter, ist letztendlich darauf angewiesen, dass er Geschwister hat, die sich auch um sein leibliches Wohl kümmern, dass er nicht auf Wolke 7 geschwebt ist, wahrlich nicht, sondern dass auch solche Dinge, wir haben jetzt keinen theologischen tieferen Sinn, aber sie zeigt uns doch auch, mit welchen Problemen auch ein Paulus zu kämpfen hatte. Genau. Insofern hat sich Gott vielleicht auch bei diesem einen Halbsatz was gedacht.
Ja, oder auch, dass Jesus auf einem Kissen gelegen ist im Boot. Ich denke, aber auch ein Mensch, der gerne auf seinen Kopf wohin hingelegt hat.
Manche dieser Details wären theologisch jetzt gar nicht notwendig, um sie in der Bibel festzuhalten. Und trotzdem zeigen sie mir auch, dass das wirklich Leute geschrieben haben, das Kissen, auf dem Jesus da seinen Kopf hinlegt. Das sind Details, die wir nicht bräuchten. Aber es zeigt mir, das ist ein Augenzeuge, weil sonst könnte er das nicht so schreiben. Ja. Und das stärkt wieder mein Vertrauen in die Glaubwürdigkeit, auch in die Glaubwürdigkeit der Überlieferung der Bibel.
Ein Gedanke ist mir noch gekommen vorher, wenn es eben darum geht, um diesen Aspekt, ist jetzt alles von Gott oder sind die Dinge, die von Gott sind, eingehaucht? Es macht schon einen großen Unterschied, weil wir haben ja durchaus Stellen in der Bibel, die, wenn ich sie lese auf den ersten Blick, dann denke ich mir, es ist ein Widerspruch. Das widerspricht sich beim Paulus und am Johannes oder so, dass man sagt, das passt irgendwie nicht zusammen. Ja. Und wenn ich jetzt diesen Gedanken hätte, dass nicht alles von Gott eingegeben ist, na ja, dann kann ich mir aussuchen jetzt, was mir gerade besser gefällt, was denn jetzt von Gott sein kann. Wenn ich aber davon ausgehe, dass alles von Gott ist, dann bin ich herausgefordert, mir Gedanken zu machen, wie sich diese Widersprüche denn auflösen könnten. Dann bin ich gefordert zu studieren. Dann bin ich gefordert, andere Dinge mit ins Kalkül zu ziehen. Und habe eigentlich bisher immer festgestellt, dann lösen sich auch diese vermeintlichen Widersprüche auf. Das würde man gar nicht tun, wenn man diesen Gedanken nicht hätte. Das ist doch alles von Gott, das kann sich nicht widersprechen. Mein Verständnis ist noch nicht vollständig genug.
Also es gibt falsche Ansätze. Es gibt Fehler, die man auch beim Bibelstudium machen kann. Der eine Fehler wäre eben zu sagen, naja, manches ist ja doch wieder sehr menschlich und daher nicht verbindlich für uns oder für unsere Gesellschaft und moderne Zeit heute. Ich kann mich erinnern an einen sehr alten Bruder, und der hat gesagt, naja, beim Abendmahl, wenn wir das als Gemeinde feiern, die Fußwaschung, die ist nur im Johannesevangelium berichtet. Daher ist sie nicht verbindlich. Das mit dem Brot und Wein ist in den Evangelien mehrmals erwähnt und bei Paulus sogar erwähnt. Das ist verbindlich, aber das wäre nicht verbindlich. Das wäre auch so ein falscher Grundansatz. Ich habe das einem Alter zugeschrieben, er war schon weit über 80. Ja. Fass mal ganz kurz zusammen. Welche Fehler könnte man denn beim Bibellesen und beim Bibelstudieren machen, die uns dann zu falschen Ideen, auch einer falschen Lebenspraxis führen könnten?
Ja, der klassische Fehler ist ja, wie jemand mal so schön übertrieben berichtet hat, ja, da ist jemand auf der Suche nach dem Willen Gottes für sein Leben und er öffnet die Bibel einfach irgendwo und findet dann diesen Text und er ging hin und er hängte sich. Okay? Und dann, was du tun willst, das tue alsbald so ungefähr. Also der klassische Fehler ist tatsächlich, den Kontext, den Zusammenhang aus den Augen zu verlieren und dann plötzlich den Text etwas sagen zu lassen, was der Autor ja gar nicht sagen wollte, wenn man den Kontext beachtet. Und dazu gehört nicht nur der literarische Kontext, also der Abschnitt und der Kapitel und was der Autor dazu sagt, sondern eben auch der historische Kontext, der ist ganz wichtig.
Also nicht so Bibel-Lotto, ich schlage irgendwo auf, vielleicht hat der liebe Gott durch diesen Text heute was an mich zu sagen. Das ist keine gute Methode. Es kann manchmal ein schöner Text auch dabei rausspringen, das will ich nicht ausschließen, aber es sollte nicht und kann nicht unsere grundsätzliche Methode sein. Gibt es sonst Fehler, die man machen könnte?
Also ich denke, und das habe ich jetzt in letzter Zeit so erlebt, von gläubigen Christen eigentlich, die aber sagen, dass sie ja das Alte Testament nicht kennen, wo ich den Eindruck habe, die haben ein völlig falsches Gottesbild. Wenn ich Teile, vielleicht sogar große Teile von der Bibel als nicht relevant betrachte und deren Aussagen einfach weder betrachte noch kenne, dann ist die Gefahr, es ist eigentlich gar keine Gefahr, dann hat man fast hundertprozentig ein falsches Gottesbild. Weil auch in den Teilen, die man vielleicht gar nicht so gern liest, ich meine, wenn ich mir das Alte Testament anschaue, da ist manches nicht lustig zu lesen. Ja? Aber für ein vollständiges Gottesbild, glaube ich, ist das auch erforderlich. Gott hat uns das nicht gegeben, damit das Buch dicker wird. Oder wenn wir auf Jesus schauen, der hat nie irgendetwas, da lesen wir nicht den geringsten Hinweis auf irgendein Zweifel an Gottes Wort. Und wenn er von Gottes Wort redet, redet er nur vom Alten Testament. Also ich denke, das ist schon wichtig. Also alles zu lesen, glaube ich, ist wichtig, alles zu kennen.
Also das ist auch in der evangelikalen Welt, glaube ich, manchmal ein Problem, dass das Neue Testament überbetont wird und das Alte Testament ein bisschen abgewertet wird. Das war so die Zeit, wo man nach Werksgerechtigkeit gestrebt hat und das Neue Testament ist das Testament der Gnade und der Erlösung und das braucht man also nicht mehr, das Alte. Ne? Und da war das reformatorische Prinzip toter Skriptur, die ganze Schrift schon wertvoll.
Ein Fehler, denke ich, vor dem wir uns auch hüten sollen, ist, dass wir in der Bibel unseren Willen erwarten, dass sich das immer genau mit unserem Willen deckt, sondern umgekehrt, das repräsentiert Gottes Willen und wir sind aufgerufen, uns Gottes Willen zu unterstellen.
Also dieser demütige Zugang zum Wort Gottes, das ist die Autorität, nicht meine Meinung. Okay, ich schlage vor, dass wir noch ein paar Texte lesen. Johannes 17, Vers 17. Das ist dieses sogenannte hohepriesterliche Gebet. Das sind so ziemlich die letzten Worte, die Jesus da in seinem Leben auch spricht. Am Kreuz spricht er natürlich dann auch noch ein paar Mal. Johannes 17, Vers 17. Liebe Sarah, darf ich dich bitten, uns das vorzulesen? Das ist natürlich ein bekannter Text.
Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit.
Dein Wort ist die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Ich meine, ich bin nicht der Erste, der diese Frage stellt. Was ist Wahrheit?
Drei Dinge bezeichnet die Bibel als Wahrheit. Gottes Wort, sein Gesetz und Jesus.
Ich bin die Wahrheit.
Ich bin die Wahrheit. Und dein Wort ist Wahrheit und dein Gesetz ist Wahrheit.
Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo alles relativiert wird. Ja? Und dann sagt man, du denkst immer eine Sache so und du denkst ganz anders und du auch. Ja, jeder hat Recht in seiner Sicht der Dinge. Es wird alles relativiert. Warum erhebt die Bibel zu Recht diesen Anspruch, absolute Wahrheit zu vertreten? Ich meine, in unserer Zeit ist das nicht wirklich modern. Ja? Aber warum tut die Bibel das doch zu Recht? Was ist so besonders an ihr?
Ich meine, wenn jetzt jemand wirklich die Behauptung aufstellt, es gibt keine absolute Wahrheit, widerspricht er sich ja selbst, weil an diesem Fall ja eigentlich eine absolute Wahrheit aufstellt.
Zirkelschluss,
genau, ja. Die Bibel ist tatsächlich, also ich sag mal, irgendwo brauchst du ja etwas, woran du dich orientieren kannst, worauf du dich auch verlassen kannst. Und deswegen ist die Bibel ja auch entstanden als Kanon, ja, als Sicherheit für uns, dass wir wissen, okay, darauf kann ich mich verlassen. Da brauche ich nicht die ganze Zeit mit kritisieren und die ganze Zeit überlegen, ja, stimmt das wirklich, ich kann mich wirklich darauf verlassen. Und das tut einfach auch gut, so ein Fundament zu haben, auf das man bauen kann.
Man könnte vielleicht so sagen, der Anspruch der Bibel, die Wahrheit zu sein, die absolute Wahrheit zu sein, kommt daher, weil eben der Autor der einzige Wahrhaftige ist. Und darum ist das ganze Buch und alle Inhalte sind wahrhaftig und wahr. Und sie kommen quasi von jemand Wahrhaftigen und die Worte führen auch zur Wahrheit und führen wieder zu diesem Wahrhaftigen auch hin.
Du hast vorher das angesprochen. Du hast eine Vorstellung über irgendetwas, du hast eine andere Vorstellung, ich die dritte und so weiter. Aber woher kommt denn das? Das kommt daher, weil du bestimmte Aspekte betonst zu irgendeinem Thema. Du betonst vielleicht, oder für dich sind andere Aspekte wichtig und für mich wieder andere. Das führt dazu, dass wir von ein und demselben Objekt, wie auch immer, dann unterschiedliche Einschätzungen haben. Der Punkt ist aber der, wenn wir alle vollständiges Wissen hätten, dann würde unsere Schlüsse wären dann auch die gleichen. Und das ist eben der Punkt bei Gott, dass er das vollständige Wissen hat. Und deshalb kann er die Dinge auch richtig beschreiben, so wie sie wirklich sind, die Wahrheit eben. Ja. Weil indem ich bloß einen Teil der Wirklichkeit kenne und mir ein Bild mache, ist dieses Bild nicht wahr. Sondern es ist falsch in bestimmten Aspekten, weil der Teile fehlen. Und das ist eben bei Gott nicht der Fall. Deshalb ist das wirklich die Wahrheit.
Also ich habe den Eindruck, jeder, der hier diese absolute Wahrheit der Bibel negiert, will sich eigentlich nicht unter diese Bibel stellen. Der versucht eben, manchen Aussagen der Bibel zu entfliehen und will sie nicht akzeptieren. Ich schlage vor, lesen wir noch einen Text. Sprüche 30. Gehen wir noch einmal ins Alte Testament. Sprüche Kapitel 30. Und lesen wir da die Verse 5 und 6. Sprüche 30. Josef, darf ich dich noch einmal bitten? 5 und 6.
Alle Reden Gottes sind geläutert. Er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestrafe und du als Lügner dastehst.
Da wird also davor gewarnt, etwas zur Bibel hinzuzufügen. Fällt euch da irgendwas ein, wo Leute irgendwie was zur Bibel hinzugeben oder hinzufügen?
Eine ähnliche Warnung haben wir dann noch in der Offenbarung.
Nichts wegnehmen, nichts hinzufügen.
Genau. Ich meine, ich verstehe den Text jetzt eher in diese Richtung, dass Gott gibt uns ja sein Wort und er selber ist es ja, der sich weiter offenbart und dadurch auch was, ich sag mal, wenn jetzt hier bei den Sprüchen schon Schluss gewesen wäre und wir hätten das Neue Testament nicht, wir würden was vermissen, ja.
Absolut.
Also, und Jesus selber sagt ja auch zu seinen Jüngern, ich hätte euch noch mehr zu sagen, aber jetzt ist noch nicht die Zeit, ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Also sehen wir es doch eher so, wir haben den Kanon und das ist gut, aber Gott hält sich das Recht vor, noch weiter sich zu offenbaren und die Gabe der Prophetie hat er nicht für beendet erklärt. Ja, es gibt da also auch noch mehr. Auf der anderen Seite können wir uns aber auch darauf verlassen, darum nennt man es ja auch Kanon, da ist eine Harmonie, das ist derselbe Absender, das ist derselbe Geist, der das inspiriert hat. Und somit ist das auch eine Basis und eine Grundlage, auf die wir aufbauen können. Wenn da jetzt Menschen kommen und fügen was hinzu, und sowas gibt es ja, es gibt ja auch manchmal Bibeln, da hast du noch mehr Bücher als nur die 66, wie wir es jetzt hier haben, ja, Apokryphen noch drin, oder dann hat plötzlich, gibt es noch einen zweiten und einen dritten Esra, oder dann hat plötzlich das Buch Daniel noch ein 13., ein 14. Kapitel und so weiter, die sogenannten Pseudepigraphen sind da auch mit drin. Da hat man dann aber, wenn man das liest, oft den Eindruck, dass das ist nicht mehr ganz in Harmonie.
Der Geist ist ein anderer.
Genau, da wird was ganz anderes formuliert. Und das ist ja Luther auch aufgefallen. Er hat ja auch schon gesagt, die sind zwar gut zu lesen, aber er hat sie nicht zum Kanon als inspiriert dazu gezählt.
Ich denke da auch ein bisschen an die katholische Kirche, wo auch die Tradition eine überproportional wichtige Rolle spielt. Im Katechismus steht drinnen, wir haben das geschriebene Wort Gottes und wir haben das mündlich überlieferte Wort Gottes. Ja. Und da meinen Sie eben die Tradition. Also immer wenn hier neben die Bibel etwas zusätzlich dazugestellt wird, was auch der Bibel zum Teil natürlich dann widerspricht, ja, dann haben wir ein Problem.
Ich denke auch, wenn hier davon die Rede ist, dass man nichts hinzutun soll, dann geht es nicht darum, wie du ja schon gesagt hast, es sind ja dann auch noch Bücher dazugekommen über die Jahrhunderte. Ja, das hat ja noch lange gedauert, bis auch dieser biblische Kanon abgeschlossen war. Aber diese Bücher, die hinzukamen, die, wenn man alles zusammenliest, merkt man, dass die alle den gleichen Geist atmen. Die widersprechen sich nicht, die erklären Dinge, die vorher schon mal dargestellt wurden, bringen neue Aspekte dazu, aber alles in Harmonie. Und ich glaube, was hier angesprochen ist, das ist, dass etwas hinzukommt, was gar nicht stimmt, was dem Text widerspricht. Dass man, und in der Gefahr, glaube ich, steht man immer oder steht die Christenheit bis heute, dass sie Dinge hinzutut, die so nicht in Gottes Wort stehen und dem auch widersprechen.
Ich fürchte, dass viele Christen auch ihre eigene Meinung zum Bibelwort dazu mischen und dann kommt so eine seltsame Mischung, so ein Konglomerat heraus und es ist nicht mehr reines Wort Gottes, sondern eigenes Gedankenkonstrukt und das ist eigentlich gefährlich. Drum ist das gemeinsame Bibelstudium, mach mal eine Hilfe, weil da korrigiert mich der andere und sagt, na du pass auf, ich sehe das anders und dann sage ich mir, ah, vielleicht hat er da doch recht.
Ja,
ne?
Ja, und darum ich das ergänzen darf, darum sehe ich auch hier so diesen Hinweis, achte auf den Zusammenhang. Es kann nämlich schnell passieren, dass man dann das Wort auf eine Art interpretiert und dadurch eher Schaden anrichtet, vielleicht sogar auch Lasten auferlegt, etwas als Gottes Willen propagiert, was ja gar nicht Gottes Wille ist. Und das passiert öfters mal. Ja.
Wir sind da bei den Sprüchen, blättern wir zu den Psalmen, die sind nicht weit weg davon. Psalm 119, das wäre natürlich ein überhaupt spannendes Kapitel insgesamt zu dem Thema Wort Gottes. Ich nehme da nur diesen Text aus der Lektion heraus. Psalm 119, der Vers 11.
Ja.
Auch ein Text, den ich bei mir in meiner Bibel schon irgendwann einmal angestrichen habe. Thomas, darf ich dich bitten, uns den vorzulesen?
Ja, also ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, heißt es hier, damit ich nicht gegen dich sündige.
Ich bewahre es in meinem Herzen. Das klingt nach Verinnerlichung.
Ja. Ja.
Das ist für mich so das Stichwort. Ich lese es nicht nur, um mich zu informieren, historisch oder sonst wie, sondern es geht hinein in mein Inneres und ich versuche dann mein Leben danach auszurichten. Ich will euch noch eine Frage stellen. Wie machen wir das praktisch? Wir lesen die Bibel, wir studieren die Bibel, aber wie hilft uns das jetzt im täglichen Leben? Ich muss mir ein neues Auto kaufen und da gibt's ein blaues und ein grünes und ein rotes und ein weißes. Ne? Was hilft mir jetzt die Bibel bei dieser Entscheidung? Ja? Also die Bibel ist manchmal so weit von den praktischen Entscheidungen des alltäglichen Lebens entfernt. Wie hilft uns die Bibel auch in solchen Entscheidungen?
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, das überlasse ich meinem Mann.
Du berufst dich auf ein Bibelwort.
Ich bezweifle, dass die Farbe theologisch begründbar ist.
Ja, das glaube ich auch.
Nimm das Rote. Ne? Ja, natürlich. Wir haben in der Bibel beides. Wir haben Prinzipien und wir haben auch die Anwendung von Prinzipien. Und da muss man auch unterscheiden, dass wir nicht das miteinander vermischen. Manche tendieren vielleicht dazu, die lesen dann irgendwo so ein Wort, ja, und dann sollen die Frauen schweigen und dann wird das gleich als wörtliches Gebot genommen, als wäre das jetzt das Gesetz der Meder und Perser und beachten nicht, dass Paulus hier eine Anwendung eines Prinzips macht und das auch in eine Zeit hinein, in einen Kulturkontext hinein. Mhm. Das ist auch wichtig zu beachten, gerade auch die 10 Gebote, da kannst du schnell mal lesen, das sollst du nicht tun und das sollst du nicht tun. Und da kann jemand denken, der auf dem Friedhof, der hält alle 10 Gebote, weil der den Sabbat perfekt und der stiehlt nicht mehr, der lügt nicht mehr und so weiter. Ja, ist das Ziel? Natürlich nicht, okay. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, was ist das Prinzip dahinter? Und dieses Prinzip ist immer gültig. Aber es hat vielleicht in unserer heutigen Zeit eine andere Anwendung. Und dann wird es gar nicht jetzt vielleicht mehr so sehr um die Farbe des Autos gehen, aber ich kann für mich immer noch überlegen, ob vielleicht ein Auto für 10 oder 20.000 reicht oder ob noch ein Null hinten dran sein muss. Je nachdem, wie ich mit Geld halt umgehe, da bin ich beim Prinzip der Haushalterschaft, da bin ich bei anderen Dingen, die wir in der Bibel sehr wohl drinne finden und die uns helfen können, da eine Entscheidung zu treffen.
Also ich glaube, wenn wir das Wort Gottes verinnerlichen, ich stelle da jetzt eine These auf, ja, wenn wir das Wort Gottes verinnerlichen, lesen, studieren und das vielleicht über Jahre und Jahrzehnte, dann prägt das auch unser Denken. Das heißt nicht, dass ich nicht einmal das falsche Auto kaufen könnte, aber grundsätzlich wären meine Entscheidungen besser sein, als wenn ich das nicht so im Hinterkopf hinten drinnen hätte. Würdet ihr meiner These zustimmen?
Natürlich.
Ja. Natürlich.
Ich stimme dir auch zu. Ich habe noch einen Gedanken dazu, und zwar, ich mag sehr gerne die Lebensgeschichten aus der Bibel, die Biografien. Mhm. Und mir fällt da auch ein Wort von Ellen White ein, das im Buch Erziehung steht, was heißt, erzieherisch gesehen ist kein Teil der Bibel wertvoller als ihre Lebensgeschichten. Mhm. Und wenn wir dann lesen, wie es den Glaubensmännern und Glaubensfrauen gegangen ist, wie sie gehandelt, entschieden haben, wie sie gelebt haben, wozu das geführt hat, zu etwas Gutem oder vielleicht nicht zu etwas Gutem, wo sie Fehler gemacht haben, dann denke ich, mit dem im Hinterkopf, das prägt uns auch und hilft uns in unserem Leben. Weil wenn wir das lesen, dann sind wir ja nicht die Hauptperson in dieser Geschichte, aber wir können so eine Art wie Probe handeln. Wir sehen schon, wozu das führt und können uns dann auch überlegen, wie ist das in meinem Leben? Wie soll ich jetzt handeln? Bei dem war es dann so, ja, das will ich lieber vermeiden. Oder bei dem, beim Propheten Daniel, das ist so gut ausgegangen. Seine Treue ist belohnt worden. Das wünsche ich mir auch für mein Leben. Und so diese Lebensgeschichten, das ist etwas, was ich sage, das beeinflusst mich schon sehr stark.
In unseren moralischen und ethischen Entscheidungen und ganz alltäglichen Entscheidungen. Es gäbe noch vieles Schönes und Wichtiges über die Bibel zu sagen. Wir müssen unser Gespräch leider abschließen. Ich möchte mich noch einmal an unsere Zuseher ganz direkt wenden. Wenn jetzt jemand sagt und zu euch kommt, was kann ich tun? Wo soll ich in der Bibel lesen, damit ich eine tiefere Beziehung zu Gott entwickeln kann? Was würdet ihr dieser Person raten? Wo soll sie lesen? Wo soll sie vielleicht anfangen zu lesen? Ihr dürft es gern in eure Kommentare schreiben und wir können auch dort gemeinsam noch weiter diskutieren. Liebe Sarah, darf ich dich bitten, noch mit einem Gebet abzuschließen? Ja. Danke.
Unser lieber treuer Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, wir möchten von ganzem Herzen Danke sagen für dein geschriebenes Wort. Und wir haben auch das Vorrecht, dass dieses Wort in unserer Muttersprache existiert. Das hilft uns und so tun wir uns leichter, es auch zu verstehen. Danke, dass du uns deinen guten Gottesgeist dazu gibst, wenn wir darin forschen. Bitte hilf uns, dass wir mit deinem Wort immer vertrauter werden, dass wir es verinnerlichen und dass es unsere Entscheidungen und unseren Alltag prägt. Wir möchten dir danken, dass du ein kommunikativer Gott bist, der mit uns spricht durch sein Wort, damit wir den Weg finden und auch auf dem Weg bleiben können, bis du wiederkommst und uns zu dir holst. Wir danken dir dafür. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.